Flug um die Erde. Cape Canaveral. Um Mitternacht begann das Countdown. Heute Morgen um 7 wurde es wegen einer Nebelbank unterbrochen. Um 7.34 Uhr wurde es wieder aufgenommen und um 7.45 Uhr, 11 Minuten danach, nach mitteleuropäischer Zeit also um 13.45 Uhr, wurde die mächtige Rakete, an deren Spitze sich die Kapsel Aurora 7 befand, gestartet. Über den Start, den Flug und technische Einzelheiten, die damit zusammenhängen, berichten die Kollegen von der Deutschlandabteilung der Stimme Amerikas, Georg Siegert, George Kahler und Henry Michaelis. Beginnen wir also mit dem nun schon weltbekannten Startaugenblick.
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, ignition, liftoff.
Fast unmittelbar nach Abschuss gab das Kontrollzentrum auf Cape Canaveral die ersten Meldungen durch. All systems go. Alles in Ordnung. Flugbahn okay. Brennstoffzufuhr okay. Sauerstoffzufuhr okay. Druck in der Kabine sinkt planmäßig ab. Nach 6,5 Minuten kam eine sehr wichtige Meldung. Carpenter hatte die Raumkapsel umgeschwenkt und konnte die abgefallene Schubrakete sehen. Es gehört zu den wichtigsten Aufgaben des zweiten bemannten Weltraumfluges, festzustellen, wie weit und wie viel die Astronauten visuell beobachten können. Nach 7 Minuten und 38 Sekunden überflog Carpenter Bermuda. Hier ist ein Teil seines Gespräches mit dem Astronauten Gus Grissom in der Beobachtungsstation in Bermuda.
Roger, you look good down here. Periscope is out.
Astronaut Carpenter befand sich nach 16,5 Minuten über den Kanarischen Inseln und erreichte die Westküste Afrikas nach 18 Minuten und 40 Sekunden. Die Überfliegung Afrikas dauerte genau 12,5 Minuten. Nach 30 Minuten und 10 Sekunden war er bereits über Sansibar an der Ostküste Afrikas. In weniger als einer Stunde, genau nach 51 Minuten und 41 Sekunden, war Astronaut Carpenter über Australien. Es war Nacht. Nach 10 Minuten war auch Australien überquert. Nach einer Stunde 13 Minuten 47 Sekunden war sozusagen der erste Tag für Astronaut Carpenter vorüber. Bei den Kantoninseln im Pazifik ging für ihn die Sonne zum zweiten Mal auf. Alle Meldungen waren bisher A-OK. Die augenblickliche Geschwindigkeit beträgt 17.532 Meilen pro Stunde. Die größte Entfernung von der Erde wird voraussichtlich 164 Meilen sein. Über Afrika hat Carpenter das erste manuelle Manöver erfolgreich durchgeführt. Und zwar den sogenannten Pitch, Drehung der Kapsel um ihre eigenen Achse, wodurch der Blickwinkel der Sicht des Astronauten je nach Wunsch reguliert werden kann.
Einer unserer Mitarbeiter hatte vor kurzem Gelegenheit, mit Scott Carpenter, Scotty, wie er von seinen Freunden genannt wird, zu sprechen. Die erste Frage galt natürlich dem damals noch bevorstehenden Flug Carpenters. Was hoffen Sie mit diesem Flug zu erreichen? Sind neue Experimente geplant? Die Antwort auf den ersten Teil der Frage war kurz und bündig.
We hope to prove that we can do the job twice. Not only once.
Wir hoffen zu beweisen, dass wir einen derartigen Flug ein zweites Mal erfolgreich durchführen können und nicht nur einmal. Bezüglich neuer Experimente, sagte Carpenter.
We have two specific experiments in mind that involve minor changes to the capsule. One is the addition of a balloon, which will be inflated and deployed at the beginning of the second orbit. We hope to be able to bring back some drag measurements on this, which will give us an idea of atmospheric density at orbital altitude. And we have a small sphere with a standpipe located inside and some fluid. The sphere with the fluid inside will give us a photographic study by virtue of the pilot observer camera of fluids and their behavior in the weightless state.
Wir planen zwei neuartige Experimente, für deren Durchführung kleine Änderungen an der Kapsel gemacht werden mussten. Ein Versuch besteht darin, einen Ballon zu Beginn des zweiten Orbits zu entfalten und aufzublasen. Wir hoffen auf diese Weise, Messungen des Luftwiderstandes zu erhalten, die uns ein Bild der Luftdichte in unserer Flughöhe geben können. Außerdem werden wir dieses Mal eine mit Flüssigkeit gefüllte kleine Kugel an einem in der Kapsel angebrachten Standrohr mitführen. Das Verhalten dieser Flüssigkeit, wir werden es mit unserer Pilotenkamera fotografisch festhalten, soll Aufschluss über das Verhalten von Flüssigkeiten im Zustand der Schwerelosigkeit geben. Daraus lassen sich dann möglicherweise Schlüsse ziehen, wie Flüssigkeiten sich in Raketenmotoren benehmen und wie sie im Zustand der Schwerelosigkeit behandelt werden müssen. Nächste Frage. Neben diesen neuartigen Versuchen werden Sie doch dieselben Navigationsaufgaben durchzuführen haben wie John Glenn.
These are in addition to the things that John did. We have a new and I think a better camera. We have additional photographic experiments planned.
Die neuen Experimente sind zusätzliche Aufgaben zu den Pflichten John Glenns. Außerdem haben wir diesmal eine neue und verbesserte Kamera, mit der wir weitere Aufnahmen machen wollen. Die folgende Frage unseres Reporters behandelt ein Problem, das beim Flug John Glenns der Leitung des Mercury-Projekts und allen Beobachtern einen ganz gehörigen Schrecken eingejagt hatte. Sie lautete folgendermaßen. Sind abgesehen von den bereits erwähnten Änderungen an der Kapsel noch andere Verbesserungen vorgenommen worden? Wie steht es mit dem Hitzeschild und dem Bremsraketenaggregat?
What everyone thought was a problem was really not, because his retropack and his heat shield were firmly attached throughout. But the ground stations were confused by a faulty telemetered signal, which indicated the heat shield was deployed, and it was not. We have made a change to the sensor, which telemetered this incorrect information so that it should behave properly on the next flight.
Nun, was sich damals als großes Problem darstellte, war in Wirklichkeit gar kein Problem. Denn sowohl das Hitzeschild als auch die Bremsraketen saßen fest an Glenns Kapsel. Die Beobachtungsstationen auf der Erde waren durch ein falsches Signal beunruhigt, das ihnen meldete, das Schild habe sich losgelöst. Wir haben das kleine Messgerät, das die unrichtige Meldung durchgab, durch ein anderes ersetzt. Und Scott Carpenter fügte hinzu, ich sehe den Flug mit vollem Vertrauen entgegen.
Soeben wird auch noch von der Mercury-Kontrollstation bekannt gegeben, dass Carpenter einen seiner ersten Versuche durchgeführt hat, nämlich einen Versuch, wodurch sich dieser Flug von dem von John Glenn unterscheidet. Carpenter hat den mitgenommenen Versuchsballon entfaltet und wie er meldet, und die Stimmverbindung zum Astronauten ist ausgezeichnet, wie er meldet, kann er jetzt diesen Ballon genau beobachten und ich kann Ihnen natürlich nicht sagen, was die technische Bedeutung dieses Versuchsballons ist, denn darüber werden wir erst nach dem Ende des Fluges informiert. Fest steht jedoch, dass dieser Versuch allem Anschein nach bereits in einem guten Stadium sich befindet.
In seinem letzten Satz ist dem Kollegen ein kleiner Irrtum unterlaufen. Sie, meine Damen und Herren, brauchen nicht bis nach der Landung zu warten, um nähere Einzelheiten über das Ballonexperiment zu erfahren. Hier sind Sie schon.
In einem der Experimente wird ein Ballon aus Aluminium überzogenem Kunststoff von einem Meter Durchmesser an einer 30 Meter langen Nylonschnur hinter der Kapsel hergezogen, und zwar während fast einer ganzen Erdumlaufsbahn. Der Ballon ist zu Beginn der zweiten Umlaufsbahn über Cape Canaveral von der Kapsel ausgestoßen worden, und während er durch eine mit Stickstoffgas gefüllte Flasche aufgeblasen wurde, wurden die in den Falten der Ballonhülle untergebrachten, leuchtenden, bunten Papierkugeln ausgeworfen. Dadurch ist es möglich, den Luftwiderstand, den der Ballon zu überwinden hat, zu messen und genaue Daten über die Luftdichte im Weltraum in einer Höhe von mehreren Hunderten von Kilometern festzustellen. Der Hauptzweck dieses Experiments aber ist es, herauszufinden, wie genau ein Mensch im Weltraum sehen kann und wie gut er mit seiner Kapsel bei dem sogenannten Rendezvous im Weltraum manövrieren kann. Diese Rendezvous-Technik, eine der wichtigsten Vorbedingungen des amerikanischen bemannten Raumflugprojektes zum Mond besteht darin, dass die Raumkapsel mit den Astronauten an Bord durch eine Rakete in eine Umlaufbahn gebracht wird, ein Antriebsaggregat durch eine zweite Rakete. Dann werden die Raumkapsel und das Antriebsaggregat oben im Weltraum miteinander verbunden und beide treten zusammen die Reise zum Mond an. Bei dieser Technik ist es aber noch nicht bekannt, wie genau der Mensch Distanzen in der unendlichen Leere des Weltraums abschätzen kann. Es besteht daher bei der Konstruktion der Mondraumkapsel noch Zweifel darüber, ob man sich mehr auf das automatische Funktionieren von Instrumenten oder mehr auf die persönlichen Wahrnehmungen und Handlungen menschlicher Astronauten zur Durchführung dieses komplizierten Rendezvous-Manövers im Weltraum verlassen soll. Astronaut Carpenter versucht, diese Ungewissheit durch seine visuellen Beobachtungen des Ballons und der Papierkugeln zu klären. Er wird in gewissen Zeitabständen die betreffenden Distanzen abschätzen. Seine Feststellungen werden mit Fotografien verglichen werden, die zur gleichen Zeit aufgenommen werden. Der Hauptzweck der Papierkugel ist die Schaffung von sichtbaren Referenzpunkten im Weltraum. Aber sie werden vielleicht auch noch einen anderen nützlichen Zweck erfüllen, nämlich das Geheimnis der Leuchtpartikel aufzuklären, die Oberst Glenn, ebenso wie der sowjetische Kosmonaut Titow, jedes Mal bei Sonnenaufgang durch die Fenster ihrer Raumkapseln gesehen haben und für deren Ursprung bis heute keine zureichende Erklärung gefunden worden ist. Das Experiment wird auch Informationen darüber verschaffen, welche Farben am besten von einem Astronauten gesehen werden können. Der Ballon ist daher in 5 Farbensegmente geteilt: Orange, Weiß, Silber, Gelb und Phosphoreszierend. Die letztgenannte leuchtende Farbe ist sichtbar, wenn sich die Kapsel im Dunkeln befindet. Sehr wenig ist auch über das Verhalten von Flüssigkeiten im Zustand der Schwerelosigkeit bekannt. Um hierüber nähere Aufklärung zu erhalten, führt Astronaut Carpenter eine Flasche mit einer besonderen Flüssigkeit mit, die vor allem aus destilliertem Wasser besteht. Das Testgerät ist rechts hinter dem Kopf des Astronauten angebracht und er kann das Experiment in Zeitabständen mit einem in der Hand gehaltenen Spiegel beobachten. Die Phase des Fluges, die für die Wissenschaftler bei diesem Experiment von besonderem Interesse ist, ist die Zeit, wenn beim Ende des Raumfluges die an der Kapsel angebrachten Bremsraketen zur Entzündung gelangen.
Soweit also die ersten Informationen über das Ballonexperiment. Ob es vollständig gelungen ist, das freilich müssen die Wissenschaftler entscheiden, nachdem sie in den nächsten Tagen und Wochen alle Unterlagen geprüft und ausgewertet haben. Nun weitere Meldungen vom Flug Malcolm Scott Carpenters.
Der amerikanische Astronaut Scott Carpenter befindet sich jetzt seit 3 Stunden und 15 Minuten im Weltraum. Vor etwa einer Viertelstunde wurde von Mercury Control Center bekannt gegeben, dass nach Überprüfung aller Gegebenheiten der Beschluss gefasst worden ist, den Astronauten wie vorgesehen auch die 3. Erdumkreisung vornehmen zu lassen. Während der 2. Erdumkreisung wurde festgestellt, dass die Kapsel einen etwas größeren Brennstoffverbrauch hatte als theoretisch vorgesehen. Man wird sich vielleicht erinnern, dass Oberstleutnant Glenn ähnliche Schwierigkeiten in derselben Flugperiode berichtete. Und als er damals seinen Flug beendete, waren seine Brennstofftanks so gut wie leer. Aufgrund dieser Erfahrungen hat man in der Kapsel, die Scott Carpenter benutzt, gewisse Veränderungen angebracht, die diesen Schwierigkeiten steuern sollten. Nichtsdestoweniger scheint nach bisherigen Berichten der Brennstoffverbrauch auch dieses Mal etwas höher zu sein als vorgesehen. Dieser Brennstoff wird nicht dazu benötigt, die Kapsel im Fluge zu halten, wohl aber um die Kapsel in der richtigen Lage zu halten und ihre Stabilität zu sichern, was von außerordentlicher Wichtigkeit für einen ordnungsmäßigen Abstieg der Kapsel in die Atmosphäre und für die Landung ist. Wie gesagt, trotz des etwas erhöhten Brennstoffverbrauches ist beschlossen worden, die 3. Erdumkreisung vorzunehmen, und zwar, weil Carpenter in der Lage ist, die Lenkung der Kapsel manuell zu übernehmen und nicht der automatischen Steuerung überlassen muss. Das hat aber Carpenter nicht daran gehindert, einige seiner Versuche vorzunehmen. Insbesondere hat er als erster Mensch im Weltraum feste Nahrung zu sich genommen. Es war unter anderem eine besonders präparierte Schinkenschnitte und ein Stück Apfeltorte. Besonders präpariert bedeutet, dass die Nahrung gegen das Krümeln geschützt war. Es hat sich aber herausgestellt, wie Carpenter sagt, und ich muss hier betonen, dass die Stimmverbindung zum Astronauten ausgezeichnet ist, dass einige Krümel doch in der Kapsel gewichtlos herumschwimmten. Jetzt bringen wir Ihnen Auszüge aus dem Gespräch Carpenters aus der Weltraumkapsel über Australien mit dem Astronauten Slayton in der australischen Beobachtungsstation. Das war die Stimme Carpenters aus seiner kleinen Weltraumkapsel, in der er sich jetzt seit 3 Stunden, 38 Minuten und 24 Sekunden befindet. Im Moment hat Carpenter gerade die Südspitze Afrikas überflogen und befindet sich jetzt wieder über dem Indischen Ozean. Das ist seine letzte Positionsmeldung und er befindet sich im Weltraum jetzt seit, kann ich nicht die Minute genau sagen, aber 3 Stunden und 41 Minuten, kann ich nicht die Sekunde genau sagen, meine ich damit.
Neben diesen Flugmeldungen war zu erfahren, dass die Temperatur im Raumanzug des Astronauten sich zweimal stark erhöhte. Es gelang jedoch Carpenter, die Temperatur wieder zu senken. Der Astronaut benutzte dazu ein spezielles Klimagerät, das mit seinem Raumanzug verbunden ist. Zur Erläuterung dieses Vorgangs hier ein Interview mit dem Experten für Raumanzüge.
Der Druckanzug hat ja viele Funktionen. Er muss ja nicht nur vollständig isolieren, er muss auch geschmeidig sein, damit der Astronaut, der ja auf der Kapselcouch liegt, seine Bewegungen zur Bedienung der Instrumente oder auch zum Essen ungehindert tun kann. Wie hat man das bewerkstelligt?
Well, this suit contains around 1,700 parts, and the basic construction is this. It is two-ply construction, the outer ply being a nylon material, and one side of this nylon has aluminized material impregnated on it.
Der Druckanzug besteht aus 1,700 Teilen. Der Druckanzug besitzt eine äußere Schutzhülle, die aus Nylon ist, und mit einem aus Aluminium hergestellten elastischen Stoff verstärkt ist. Das Futter besteht aus einem Kunstgummistoff. In diesem ist ein Röhrensystem eingebaut und mit Hilfe von Silber eine besonders zuverlässige Isolierung. Sollte infolge eines mechanischen Versagens während des Fluges die Hitze in der Kapsel unerträglich werden, würde der Druckanzug die notwendige Kühlung allein liefern können. Aber das genügt noch nicht. Wenn Sie zum Beispiel einen Regenmantel alten Stils tragen, wissen Sie, wie schnell Sie schwitzen. Das würde beim Druckanzug, der ja den Körper von der Umwelt vollständig isoliert, viel schlimmer sein. Und so hat der Druckanzug seine eigene Kühlanlage. Sollten Sie ein Foto vom Astronauten gesehen haben, wie er die Kapsel besteigt, so sehen Sie, fuhr Mr. Smith fort, wie er in der Hand ein kleines Köfferchen hält. Darin ist genial konstruiert die Kraftquelle für die Klimaanlage des Anzuges eingebaut. Das schwierigste Problem, das wir zu bewältigen haben, war dafür zu sorgen, dass der Helm, den Carpenter, wie die anderen Astronauten trägt, hundertprozentig mit dem Druckanzug abschließt. Dieser Helm weist auch besondere Feinheiten auf.
Well, yes, there's quite a few good features about the helmet. Such as the microphones, we have two of them. In case one goes out, then the other one will automatically take over. Now, on one of these microphones, we have what we call a respirometer unit. And this is a little unit that the astronaut breathes into.
Der Helm enthält zwei Mikrofone, sodass der Astronaut zu den Monitorstationen auf der Erde sprechen kann. Zwei Mikrofone, sodass er das zweite benutzen kann, wenn das erste nicht funktioniert. In eins der Mikrofone ist ein elektronischer Registrierapparat eingebaut. Der Atem Carpenters berührt einen erhitzten, sehr feinen Draht. Die Ärzte in den Monitorstationen auf der Erde können daraus, wie sich die Hitze senkt oder verstärkt, entnehmen, wie das Befinden von Carpenter ist. Und schließlich möchte ich noch eine andere Eigenheit der Bekleidung erwähnen, sagte Mr. Smith, die Handschuhe. Der Hersteller hat individuelle Handabdrücke von jedem einzelnen Astronauten genommen und danach sind die Handschuhe nach Maß angefertigt. Auch sie sind vollständig isoliert. An der Spitze befinden sich kleine rote Glühbirnen, die als Taschenlampen während des Nachtfluges dienen. Nun, Mr. Smith, fragte ich dann, Sie haben ja lange mit Carpenter zusammengearbeitet. Nun, wie war er in den letzten Tagen? Sehr aufgeregt?
I couldn't tell a bit of difference between him, the way he's been acting here the last few days, than I could say when he first started training with us.
Ich könnte nicht sagen, dass in den letzten Tagen irgendein Unterschied in seinem Benehmen zu bemerken war. Er war nicht viel anders, als wie bei Beginn des Trainings, als wir damals zusammenarbeiteten. Hat Scott Carpenter einen besonderen Wunsch auf Abänderung des Druckanzuges gehabt?
Scott, for instance, he requested that we put a special pocket for the pocket knife that he intends to carry on this flight.
Ja, Scott bat um eine kleine Tasche für ein besonderes Taschenmesser, das er dort unterbringen möchte. Im Übrigen sind alle Druckanzüge nach Maß gemacht und jeder Astronaut besitzt drei, sodass wenn am Tag des Fluges plötzlich ein Reißverschluss oder etwas anderes nicht funktioniert, das kein Grund ist, den Flug zu verschieben. Und soweit wir erfahren haben, musste der Druckanzug bei Carpenter im letzten Augenblick nicht gewechselt werden.
Eine Frage wird immer wieder gestellt. Carpenter kann im Augenblick darauf keine Antwort geben. Aber Oberst Glenn, sein Vorgänger, konnte es. Und wie lautet diese immer wieder gestellte Frage?
Was mögen wohl die Gedanken und Gefühle eines Astronauten in den letzten Minuten vor und dann während des Abschusses seiner Rakete sein? Haben Sie, verehrte Hörer, sich nicht auch schon diese Frage gestellt? Oberst John Glenn beantwortete sie vor kurzem folgendermaßen. Da oben an der Spitze der Atlas-Rakete zu sitzen, nachdem das große Gerüst entfernt wurde, ist der erste neue Eindruck. Durch das Periskop kann man einen großen Teil von Cape Canaveral sehen. Man hat das Gefühl, hoch in der Luft zu sitzen und bei raschen Bewegungen vibriert das ganze Raketenaggregat ein wenig. Wenn die Motoren gewissermaßen als Generalprobe zum letzten Mal getestet werden, fühlt man die Schwingungen. Und wenn der flüssige Sauerstoff in die Behälter gefüllt wird, dann zittert das Raumschiff und bebt, als ob die äußere Metallhülle zum Leben kommt.
When the countdown reached zero, I could feel the engines fire. The whole craft shook very solidly, not a violent shudder, but a very solid shaking. There's no doubt about when liftoff occurs.
Als die Rückzählung null erreichte, sagte John Glenn, konnte ich das Abfeuern der Raketen deutlich spüren. Ein mächtiger Stoß ging durch das ganze Raumschiff, nicht etwa ein heftiges Vibrieren, sondern eine gewaltige Erschütterung. Der Augenblick des Abschusses ist ganz genau festzustellen.
There's an immediate gentle surge that lets you know you're on the way. The roll to the correct azimuth was noticeable right after liftoff. I had preset the little rear vision mirror to watch the ground. I glanced up right after takeoff and I could see the horizon turning around.
Ein sofortiges Gefühl des sanften Aufstieges macht sich unmittelbar nach dem Abschuss bemerkbar. Eine Drehung um die Längsachse zur Ausrichtung in den gewünschten Höhenwinkel ist ebenfalls gleich nach dem Start fühlbar. Ich hatte, so sagte John Glenn, meinen kleinen Rückspiegel so gestellt, dass ich auf die Erde zurückblicken konnte. Mit einem raschen Blick konnte ich feststellen, dass sich der Horizont um mich drehte.
Some vibration occurred immediately after liftoff. It smoothed out some after about 10 to 15 seconds of flight, but never completely stopped. There was still quite a bit of vibration and shuddering that could be felt very distinctly. And this continued up to the time, through about the 1 minute after liftoff period, through the period of maximum aerodynamic pressure.
Die Erschütterungen, die gleich nach dem Abschuss begannen, ließen erst nach 10 oder 15 Sekunden nach, hörten aber nie ganz auf. Deutlich wahrnehmbare Schwingungen hielten an bis zu etwa einer Minute nach dem Start, also während der Periode des größten Flugstaudrucks. Und während dieser ganzen Zeit hört man in der Kapsel das dumpfe Brüllen der Raketenmotore. Allmählich gingen die Erschütterungen in ein leichtes Vibrieren über. Die Steigerung der Fluggeschwindigkeit war fühlbar, ohne unangenehme Erscheinungen hervorzurufen.
Before the flight, my backup, Scott Carpenter, had said that he thought it would feel good to go in a straight line acceleration rather than just in a circle as we'd been used to on the centrifuge. And it did feel good, because this time I knew I was accelerating with a real purpose.
In einem Gespräch vor meinem Flug meinte Scott Carpenter, damals mein Ersatzmann, es müsse eigentlich ein angenehmes Gefühl sein, sich bei der Beschleunigung geradlinig zu bewegen und nicht, wie wir es von der Zentrifuge her gewohnt waren, in einem Kreis. Es war tatsächlich ein angenehmes Gefühl.
Und wer ist der Mann, der heute um die Erde flog? Zum Abschluss unserer Sendung hier ein Porträt Malcolm Scott Carpenters.
Malcolm Scott Carpenter, Lieutenant Commander in der amerikanischen Kriegsmarine, dieser Rang entspricht dem eines Korvettenkapitäns, wurde im Jahre 1925 in Boulder, einer Stadt mit ungefähr 75.000 Einwohnern im Staate Colorado, geboren. Dort ging er auch zur Schule, bis er im Jahre 1943 an das College des Staates Colorado in Colorado Springs übersiedelte. Der Hauptbeweggrund dafür: ein Fliegertrainingsprogramm, das die amerikanische Kriegsmarine während des Zweiten Weltkrieges gemeinsam mit diesem College veranstaltete. Nach einem Jahr in Colorado Springs ging Carpenter zur weiteren Ausbildung nach Moraga im Staate Kalifornien und 6 Monate später nach Otumba im Staate Iowa. Als das Fliegertrainingsprogramm mit dem Nach Beendigung seiner Ausbildung machte er eine ganze Reihe von Testflügen, wobei Carpenter neu entwickelte Flugzeugtypen ausprobierte. Im August des Jahres 1958 wurde er dem Flugzeugträger Hornet zugeteilt. Etwa 8 Monate später begann das Astronautentrainingsprogramm. Malcolm Scott Carpenter ist ungefähr 1,80 Meter groß, etwa 70 Kilogramm schwer, hat braune Haare und grüne Augen. Er ist verheiratet und Vater von 4 Kindern. Lässt ihm das Astronautentrainingsprogramm einige freie Stunden, dann widmet er sie seinen Hobbys, seinen Lieblingsbeschäftigungen, nämlich Sporttauchen, Bogenschießen und im Winter Skilaufen.
Damit, meine Damen und Herren, endet die Tageschronik des 24. Mai. Über den bisherigen Verlauf der Erdumkreisung des amerikanischen Astronauten Carpenter berichteten Ihnen die Kollegen der Deutschlandabteilung der Stimme Amerikas, Georg Sieger, George Kahler und Henry Michaelis. Die Redaktion der Sendung hatte Ernst Heilmann. Meine Damen und Herren, wie wir soeben erfahren, löste Astronaut Carpenter auf Anweisung die Bremsraketen aus und leitete damit das Manöver der Landung ein. Wenige Minuten später tauchte das Raumschiff wieder in die Erdatmosphäre ein. Und hier noch ein Programmhinweis. Einen weiteren Bericht vom Flug Carpenters können Sie auf RIAS 1 von 21.45 Uhr bis 22 Uhr und auf RIAS 2 von 22.15 Uhr bis 22.30 Uhr hören.